Einen wunderschönen guten Tag. Servus, es ist Sunny. Herzlich willkommen. Heute am ehemals 1. April 2024 befinden uns in den frühen Morgenstunden des 2. Aprils bereits. Nichtsdestotrotz handelt es sich natürlich um einen sehr, sehr historischen 1. April mal wieder. Bitte, ihr seht schon im Bild, haltet eure Aluhüte bereit. Man sagt sich, dass die ein oder andere Verschwörungstheorie sich auch in der letzten Woche mal wieder bewahrheitet hat. Und ja, so kratzen wir hier weiter an der Oberfläche und betrachten dieses ja globale Theaterstück, das da im Sinne des allgemeinen Erwachens präsentiert wird. Ich sag's mal so. Ihr seht die 878. Folge mit dem wunderbaren Titel Grüne Tüten, rote Pillen und ein oranges Zäpfchen für all diejenigen, die es bis jetzt immer noch nicht ganz gesehen haben und die Dinge lieber rektal serviert bekommen. Wie gesagt, schon etwas später. Und ich würde sagen, wir starten sofort mit den Meldungen. Dürfte eine relativ übersichtliche Sendung werden. Die Themen sind in den letzten Jahren, glaube ich, ausreichend besprochen worden, dürften allgemein bekannt sein. Und ja, ich sehe weiterhin, dass wir uns da sehr, sehr knapp vor dem Abgrund bzw. dem Aufprall, je nachdem, wie man das Bild zeichnen möchte, befinden. Und ja, schauen wir mal, wie es jetzt im April weitergeht. Der März hatte durchaus das ein oder andere gebracht. Nun gut, starten wir. Wir beginnen mit einer Meldung von der Bild-Zeitung. Zu gut, als dass sie nicht die Aufmachermeldung tatsächlich werden sollte. Expertin warnt vor roten Pillen aus Deutschland. Ja, in der ganzen Welt ist inzwischen schon klar geworden, dass nicht nur in Deutschland hier die roten Pillen verteilt werden. Das Ganze hier natürlich mit einem ernsten Hintergrund. Vorsicht bei Nahrungsergänzungsmitteln. In Japan gab es da einige Verhaftungen. Ich glaube auch den ein oder anderen Todesfall. Natürlich alles nicht so lustig, aber wir beschäftigen uns hier gern auch mit gewissen Symboliken. Und wie viel symbolischer kann es noch werden, als wenn die Bild hier vor roten Pillen aus Deutschland warnt. Ihr seht, es geht vor allem im Mainstream weiter, dieses allseits bekannte, viel zitierte große Erwachen, Great Awakening. Die Story ist eventuell nicht mehr für diejenigen gedacht, die sich den ein oder anderen alternativen Kanal in den letzten Jahren angeschaut haben, sondern jetzt geht es tatsächlich um das Aufwecken der Masse. Und es muss in diesen Tagen tatsächlich mit dem Dampfhammer geschehen, denn wie gesagt, wer in den letzten Jahren nicht gemerkt hat, dass hier das ein oder andere nicht ganz stimmt, viele würden behaupten, dem ist nicht nur zu helfen. Ich bin der Meinung, dass man den Menschen durchaus ihre Zeit lassen sollte, aber so ganz, ganz langsam kann man durchaus sehen und auch behaupten, dass wir uns da dem Ende entgegen bewegen. Und da wir natürlich alle mitnehmen wollen ins Boot, bedarf es da jetzt durchaus etwas stärkeren Mittelchen, nennen wir es mal so. Machen wir weiter. Ein Artikel der Tagesschau und natürlich heute in aller Munde, das Cannabis-Gesetz. Kiffen ist nun legal, also nicht nur Kiffen, das Konsumieren war ja meines Erachtens durchaus nicht so völlig illegal in den letzten Jahrzehnten in Deutschland, aber nun ist es tatsächlich legal, Cannabis zu besitzen und auch selbst anzubauen. Und hier heißt es nun zwischen Anrauchen und Aufregung. Da gab es natürlich in Berlin die ein oder andere Versammlung, kommen wir gleich darauf zu sprechen. Zuvor noch ein Blick nach Regensburg in den letzten Wochen, auch durchaus immer wieder mal in den Medien, aufgrund gewisser Zustände. Kriminalitätsbrennpunkte Regensburg heißt es hier. Stadt sperrt Dealerbänke mit Flatterband ab. Ich denke, die Dealer werden sich schockiert zeigen von solch was drastischen Maßnahmen der Stadt Regensburg, der Exekutive. Und fast 50% mehr Straftaten am Bahnhof und durch solche visionären Mittelchen, wie hier dieses rot-weiße Abschwibband. Ja, rot-weiß ja nochmal ein Thema für sich, wenn man sich den ein oder anderen Funkturm anschaut, aber das soll uns natürlich interessieren. Ja, wer sich dieses Abschwibband anschaut und davon ausgeht, dass hier Plastikbänder Kriminelle davon abhalten, ihr Tageswerk zu tun. Ja, der befindet sich im besten Deutschland aller Zeiten. Ich denke, auch so kann man das hier zusammenfassen. Was fällt einem zu solchen Meldungen noch ein? Zurück zu ja, dem großen Tag für alle Cannabis-Liebhaber nach Cannabis-Legalisierung ankiffen vor der CSU-Zentrale. Ja, das hat sich der ein oder andere eventuell. genauso vorgestellt. Und ja, man zeigt es hier vor allem in Bayern den Regierenden, die natürlich mit der Entscheidung eines Herrn Lauterbach und ja, der SPD vor allem überhaupt nicht zufrieden sind. Und wenn man sich die Situation in Bayern diesbezüglich anschaut, dann kann man erwarten, dass die Dinge hier für den einen oder anderen eher erst etwas schlimmer werden. Wenn man natürlich sich hier ein solches Gesetz aus Berlin überhaupt nicht gefallen lassen will. Ja, ein kurzes Wort dazu. Wir erinnern uns eventuell noch an die Entscheidungen auch eines Herrn Lauterbachs aus den letzten Jahren. Und wenn gerade von einem solchen Mann oder einer solchen Partei, einer solchen Regierung solche Gesetze kommen, dann sollte man eventuell per se misstrauisch werden. Und ja, eventuell ist es ja für den ein oder anderen Langzeitkonsumenten sogar zu überlegen, ob man jetzt, was ja endlich legal ist, nicht einen wunderbaren Zeitpunkt gefunden hätte, ja, das Ganze zu beenden. Einfach nur aus Trotz, weil man eben nicht hier mit dem gehen will, was hier von denjenigen kommt, die uns die letzten Jahre versüßt haben. Und ja, eventuell denkt ja auch der eine oder andere darüber nach. Wie gesagt, es ist legal, also ja, nicht mehr verboten. Der Reiz des Verbotenen fällt sozusagen weg. Und eventuell kann man sich da ja, durchaus auch mal über die ein oder andere Nebenwirkung eines langjährigen Konsums unterhalten. Und das Ganze nicht nur feiern, sondern eventuell auch ja, entsprechend hinterfragen. Ich möchte da niemandem irgendetwas. Ich möchte natürlich niemandem sagen, was er zu tun hat, aber wie gesagt, wenn man sich dieses ganze Bild anschaut, wir haben hier ja, die schönste Pandemie aller Zeiten erlebt und nun dürfen alle in Zeiten, wo der allgemeine Niedergang eigentlich nicht mehr wegzudiskutieren ist, sich ihre Joints rollen, frei nach dem Motto, ist eh schon wurscht, wenigstens dürfen wir kiffen. Also wie gesagt, alles mit ein bisschen Vorsicht zu genießen. Und ja, natürlich ist es auch so, dass viele, nicht nur bei diesem Thema natürlich, aber viele, viele schon lange aufgehört haben, beziehungsweise niemals damit begonnen haben, die eigenen Entscheidungen zu treffen, sondern sich immer nur an das halten, was dann von oben vorgegeben wird. Und wenn jemand die Erlaubnis braucht, sich hier seine Tüte rollen zu dürfen, dann stimmt eventuell in der Gesamtbetrachtung schon das ein oder andere nicht. Wie gesagt, alles meine Meinung, alles nur Gedanken, die ich da transportieren möchte, ist natürlich jedem freigestellt, wie bei jeder anderen Entscheidung auch. Ich hoffe, der Deutsche lässt sich hier nicht vernebeln im wahrsten Sinne des Wortes. So, naja, dann blicken wir nach Berlin, wo gestern, also von Nacht von Sonntag auf Montag, 1000 Kiffer in die Legalität gerauscht sind, wie es hier bei der Bildzeitung heißt, Potparty am Brandenburger Tor. Ich denke, in Berlin waren die Dinge eh schon länger, ja, etwas lockerer, ganz frei, wie wir es aus, wie hieß es erst jetzt, dem Bundeshauptslamm kennen. Und naja, wie gesagt, ansonsten haben wir keinerlei Probleme, weder in Berlin noch im gesamten besten Deutschland aller Zeiten. So, damit haben wir eine wunderbare Überleitung. Auch hier natürlich auch das weit davon entfernt, lustig zu sein, aber ja, am Ende des Tages hilft man sich halt weiterhin mit einer gewissen Prise Sarkasmus. Wegen Drogen wird hier gefragt. Herzprobleme bei jungen Berlinern mehr als verdoppelt. Ja, ich bin auch schwer davon überzeugt, dass das einzig und allein an Drogen liegen kann. Denn ja, vor 2020, 21 besser gesagt, wurden da auch in Berlin keinesfalls und keineswegs Drogen konsumiert. Und ich denke auch, dass es da keinerlei andere Begründung geben könnte. Böse Zungen sprechen ja von Verschwörungstheorien, wie etwa Impfnebenwirkungen oder andere Folgen der Lockdowns, zum Beispiel des Maskentragens. Aber das hat natürlich ja mit diesen plötzlich und unerwarteten Todesfällen oder gesundheitlichen Problemen nichts zu tun. So, Satire mal wieder beiseite gelegt. Impfgeschädigte aus Potsdam heißt es hier. Ich bin extrem wütend auf Herrn Lauterbach. Ja, dieser gute Mann glaubte an den Volksverpetzer, wie es in der Berliner Zeitung heißt, bis er durch einen Impfschaden arbeitsunfähig wurde. Jetzt spricht er auf TikTok über seine hochpolitische Erkrankung. Ja, so ganz, ganz langsam kommt im ein oder anderen Medien natürlich ebenfalls die eine oder andere Wahrheit durch. Ich denke, da befinden wir uns erst am Anfang. Und ja, dass Herr Lauterbach natürlich eventuell versucht, mit einem solchen durchaus populistischen Gesetz, wie wir es jetzt bei der Cannabis-Legalisierung gesehen haben, beim einen oder anderen zu punkten, um vergessen zu machen, was da die letzten Jahre passiert ist. Das liegt eventuell auch gar nicht so weit entfernt. Nun gut, da haben wir ihn. RKI-Protokolle heißt es hier. Ich war nicht im Amt. Lauterbach will Spahn opfern, um die eigene Haut zu retten. Ja, diese Prozesse werden wir jetzt auf vielerlei Ebenen weiterhin sehen. Sie werden sich selbst verraten, um ja noch ihren Kopf, ihren Hals aus der natürlich nur sprichwörtlichen Schlinge zu bekommen. Aber auch hier sehen wir, dass für viele, viele Protagonisten, die da entsprechend agiert haben während der Pandemie, nun auch die Luft immer dünner werden dürfte. Und ja, diese Meldung habe ich mit reingenommen von der Heute Zeitung aus Österreich. Hier heißt es: Corona-Protokolle, neuer Knaller um Impfnebenwirkungen. Es geht es nicht mehr nur um die Lockdowns, um die Masken. Nein, es wird auch ganz, ganz langsam das Thema der Impfung angesprochen, medial. Und was mir sehr gut gefällt, ist hier die Überschrift, der Überschrift: Schwurbler hatten recht. Wer hätte es gedacht? natürlich. Auch da keine Spur von Genugtuung. Die Schwurbler wussten ja zu Beginn schon, dass sie recht hatten. Und dass man das jetzt mehr oder weniger kleinlaut auch in den Medien zugeben muss, ja, ist auch hier für viele natürlich nur die Kirsche auf der Sahne. So, wir blicken zurück zu Lauterbach. RKI-Protokolle, die in diesen Tagen, seit ein, zwei Wochen, in aller Munde sind. Lauterbach für Entschwärzung. Also möchte man eventuell alles weiß haben. Die Buchstaben selbst sind ja auch schwarz, also ja, egal. Die RKI-Protokolle heißt es hier: Aus der Corona-Pandemie war nur teilweise geschwärzt einsehbar. Nun hat Gesundheitsminister Lauterbach veranlasst, dass sie weitestgehend entschwärzt wurden. Da gab es ja auch bei Nuviso diesen Tom Lausen, der da mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und so weiter und so fort auch gewisse geschwärzte Namen wohl rausgefunden hat. Und alles deutet, werden wir später noch sehen, auf diese altbekannte Hammer and Dance Strategie hin. Auf Deutsch kann man das, glaube ich, ganz frei mit Zuckerbrot und Peitsche übersetzen. Und ja, eventuell waren auch hier mal wieder die Entscheider nicht diejenigen, die entschieden haben, sondern man hat auch hier mal wieder Befehle von oben oder von wo auch immer angenommen und hat Befehle ausgeführt, von welcher Seite die dann wirklich und tatsächlich gekommen sind. Darf man sich fragen, für viele ja die Corona-Pandemie ein durchaus Ja, sehr lichtbringendes Ereignis. Also Licht im Sinne von Aufklärung. Viele, viele Menschen haben gemerkt, was hier tatsächlich ja, vorgeht. Und für den einen oder anderen Verschwörungstheoretiker, der bereits im Vorfeld gewisse Verdachtsmomente, ja eigentlich seit dem 11. September 2001 geäußert hat, wurde es natürlich in der Corona-Pandemie sehr viel leichter, ja, Zuhörer für seine Thesen zu finden. Ja, wie gesagt, der Wahrheitsvirus. Ja, wer möchte ihn tatsächlich missen? So, wir sind zurück bei der Berliner Zeitung und ja, erneut bei Karl Lauterbach. Ja, der beliebteste Gesundheitsminister aller Zeiten und die RKI-Protokolle. Was interessiert ihn sein Geschwätz von Montag? Der Gesundheitsminister sagt plötzlich, er wolle die Pandemie aufarbeiten, hört, hört, und die RKI-Files entschwärzen. Das ist toll. Aber wie war das noch mit dem Einfluss fremder Mächte? Ja, da gab es ja noch einen Satz von ihm. Ich gebe den mal ganz frei weiter. Die Russen waren's. Wer? Auch sonst. Also nicht die Russen waren es mit Corona, sondern die Russen haben hier mal wieder, werden wir auch später noch sehen, Desinformation gestreut. Und das ist natürlich etwas, wogegen sich eine Demokratie, eine funktionierende Demokratie wie die deutsche wehren muss. 2, 3 Tage später hat sich das Ganze dann schon etwas anders angehört. Auch hier nicht unbedingt Überraschendes. Und ja, nun will Lauterbach sogar die Stop-Covid-Studie komplett publizieren. Eine umstrittene Studie zur Aufarbeitung der Pandemie soll doch komplett veröffentlicht werden, also nicht nur weitestgehend entschwärzt, sondern komplett. Ein Bericht zufolge drängte das Kanzleramt den Bundesgesundheitsminister dazu, ja mal wieder unter dem Einfluss von Olaf Scholz, ja, der sich eventuell nicht mehr erinnern kann, was hier gelaufen ist. So, um nochmal klar zu machen, ein bisschen vorsichtig sein, klar zu machen, welcher Geist hier wohl tatsächlich hinter den Dingen steht. Kleine Meldung nochmal über Lauterbach. Er möchte alle automatisch zum Organspender machen. Auch das zeigt mal wieder, dass Lauterbach natürlich nur das Beste für sein Volk will. Und jeder, den das jetzt nicht irgendwie verwundert, oder andersrum, all diejenigen, die jetzt hier verwundert sind und sich fragen, was denn so schlimm an der Organspende ist. Es gibt fundierte Berichte darüber immer wieder, dass ein tatsächlich Toter keine Organe spenden kann. Und der Begriff des Hirntods spielt hier durchaus auch eine größere Rolle, kann sich jeder mal damit beschäftigen. Nun gut. Zurück zu Corona. Und hier ist dann bei der Taz sogar die ganze Wahrheit. Also dieses Thema ist dann angerissen und wir können davon ausgehen, dass es nicht so schnell beendet werden kann, wie man es eventuell haben möchte. Ein obskures Online-Portal, Multipolar, hat die Veröffentlichung von Pandemieprotokollen des Robert-Koch-Instituts erzwungen. Ja, was bringt das für die Aufarbeitung? Eventuell haben wir bei der Taz auch den ein oder anderen älteren Artikel mal nochmal überlesen und ja, fragt sich, ob das eventuell sogar strafrechtliche Konsequenzen haben könnte, dass da beim einen oder anderen die Panik inzwischen durchaus bemerkbar ist. Das sieht man da durchaus an verschiedenen Äußerungen und dem einen oder anderen Artikel, der da kommt. Die Welt, die sich natürlich ja stets auf der Seite der Wahrheit befunden hat, jetzt allerdings ja das Ganze noch etwas transparenter macht. Früher hat man es dann einfach nicht gesagt. ja, diese Welt titelt hier die RKI-Protokolle und wie die Politik die Wissenschaft ignorierte. Wenn die Medien hier über die Politik sprechen, sollte man nie vergessen, dass die Medien hier eventuell sogar noch einen größeren Teil ja, beigetragen haben, als das die Politik getan hat. Und ich denke, auch hier darf sich natürlich jeder selbst fragen, wie er denn während der Corona-Pandemie agiert hat. Viele, viele möchten es am liebsten ganz, ganz, ganz weit wegdrängen. Vor allem diejenigen, die da eventuell noch ein Pfand hinterlassen haben in Form von gewissen Inhaltsstoffen, die man sich ins Blut injiziert hat lassen. Das kommt ja dann noch erschwerend dazu, wenn es darum geht, seine kognitive Dissonanz auch anständig auszuleben. Cicero titelt hier Masken, die Nicht-Evidenz war bekannt. Auch das völlig überraschend. Der ein oder andere Schwurbler hat es zwar gesagt, aber ja, man konnte es ja wirklich, wirklich nicht wissen, sind wir uns ehrlich. Und dass das jetzt so rauskommt, dass Masken eigentlich eher schädlich gewesen sind, nicht nur auf körperlicher Ebene, sondern vor allem auch auf geistiger Ebene, vor allem wenn es die jüngeren Menschen betroffen hat, das haben damals genug Leute gesagt, zugehört hat ihnen natürlich niemand. Und nun gibt man sich so, als wenn man mit dem ganzen Thema überhaupt nichts zu tun gehabt hätte. Ich denke, auch bei Cicero wird es einen oder anderen Artikel gegeben haben, der damals anders argumentiert hat. So, ein Blick nach Bayern erneut. RKI-Protokolle entlarven Söder, wer hätte es gedacht, keine fachliche Grundlage für Bayerns FFP2-Maskenpflicht. Nichtsdestotrotz ist es natürlich immer noch so, dass auch in Bayern wohl noch der ein oder andere Arzt seine Probleme mit der Justiz hat, weil er damals Maskenattests zum Beispiel ausgesprochen hat. Und ja, auch das ist ein Thema, über das die Medien noch zumindest in dieser Form nicht schreiben. Aber ja, wir lesen es ja schon. Die Entlarvung, die findet auf alle Fälle statt. Und wir sind gespannt, wie weit sich das in diesem Jahr noch weiter zeigen wird. Ja, und wo wir da bei Söder sind, gewissen Themen auch aus der Pandemie. Ich zeige einfach mal diese Meldung hierher. Zwischen Ostereiern und Panda-Bären. Markus Söder fühlt sich zu höheren Berufen. Er hat China besucht und küsst hier einen Panda-Bären. Es gibt so ein schönes Meme, wo zwei Bilder nebeneinander gestellt werden. Das eine normal, das andere in negativ. Beim einen heißt es, für all diejenigen, die es nicht wissen, und das andere zeigt dann den Gesichtsausdruck derjenigen, die etwas mehr wissen, gerade wenn es um eine gewisse Symbolik geht. Und das ist hier, in meinen Augen schon relativ eindeutig, aber was soll man zu diesen Dingen sagen? Heißt natürlich nicht, dass, ich denke, hier darf sich jeder selbst einfach sein Bild machen, ohne da zu viel andeuten zu wollen. Nun gut, wir kommen aus dem Reich der Mitte, Bayern, zurück in die Bundesrepublik. RKI zweifelte über Monate an AstraZeneca, hört, weniger perfekt, kein Selbstläufer, eine Zwei-Klassen-Impfung erinnert den einen oder anderen eventuell an die Schweinegrippe, als die Militärs und Politiker ja einen anderen Impfstoff erhalten haben, als das der gemeine Michel bekommen hat. Allerdings ist es natürlich eine Sache, die während der Corona-Pandemie unmöglich gewesen wäre. Jeder, der sich impfen lassen hat, natürlich den gleichen Impfstoff bekommen. Da gab es mit Sicherheit keine Unterscheidungen. Und die Chargen natürlich noch ein anderes Thema. Ich habe es in der letzten Sendung angekündigt, ich werde darauf verzichten, plötzlich und unerwartete Todesfälle weiterhin zu dokumentieren. Auch diese Woche haben wir da wieder ganz, ganz viel gesehen und interessanterweise geschehen die alle auf Ebenen, die nicht zur A-Prominenz gehören, ich sag's mal so. Also, auch da kann man natürlich seine Schlüsse ausziehen. So. Politiker kritisieren Corona-Maßnahmen, heißt es hier. Ich war fassungslos über den Starrsinn. Ja, 4 Jahre nach Ausbruch der Pandemie rückt die Aufarbeitung immer mehr in den Fokus. Meldung hier vom Fokus. Einige der damals getroffenen Entscheidungen sehen Politiker heute kritisch. Virologe Schmidt-Chanasit fällt ein klares Urteil. Ja, jetzt sind sie sich auf alle Fälle wieder einig, dass es doch auf Fehlern basiert. Es Fehler auf beiden Seiten natürlich. Und eine mögliche Bösartigkeit hinter den Dingen wird ja natürlich von Anfang an ausgeschlossen, aber auch das wird sich noch zeigen. So, und da haben wir es hier. RKI-Protokolle belegen, Corona-Maßnahmen waren evidenzfreie Inszenierung von Politik und Militär. Und das wird natürlich für den einen oder anderen auch wieder interessant, von wo kamen diese Befehle tatsächlich. Und ja, wenn hier von einer Inszenierung des Militärs gesprochen wird, dann denkt dann ein oder andere natürlich auch, ja, ganz frei nach Jens Spahn um zwei, drei Ecken. Ich denke, auch hier muss ich nicht viel dazu sagen. Gibt er diesen Ausspruch, die Impfung ist das Militär, und es würde in diesem Fall ja auch ganz gut passen. Und ja, schaut her. Die nächste Seuche ist schon im Anmarsch. In Texas ist es zum ersten Mal dazu gekommen, dass die Hühnergrippe, die Vogelgrippe, auf einen Menschen übergesprungen ist. Haben wir ja schon in einer letzten Sendung gesehen, dass da Gott sei Dank auch schon ein Impfstoff vorbereitet wurde. Gut, zurück zu Corona und der damaligen medialen Berichterstattung. Hier heißt es, das ZDF räumt übrigens schon kräftig im hauseigenen Archiv auf. Viele Beiträge der letzten zwei Jahre sind nicht mehr aufrufbar. Bin gespannt, wann die ARD-Presse nachzieht. Und ja, interessanterweise hat das ZDF sich auch von Ex-Twitter verabschiedet. Hier heißt es, dieser Account ist nicht mehr aktiv. Inhalte des ZDF gibt es in der ZDF-Mediathek und auf zdfheute.de. Ja, auf Wiedersehen, liebes ZDF, an dieser Stelle. Ja, dann heißt es hier bei Tichy, ARD, Spiegel und Co. in Sachen Corona immer auf Seiten der Regierung. Das ist natürlich ein sehr harter Vorwurf, der hier kommt. RKI und Regierung haben die Öffentlichkeit in der Corona-Pandemie bewusst falsch informiert, deckt das Magazin Multipolar auf. ARD, Spiegel und Co. greifen den Skandal auf und skandalisieren die Berichterstattung des Magazins natürlich. Es ist immer so, diejenigen, die die Verbrechen aufdecken, werden mehr angegriffen als die Verbrecher selbst. Auch das ist natürlich etwas, an das wir uns da inzwischen gewöhnt haben. So, RKI-Protokolle sollten Konsequenzen haben. Als erstes für den Journalismus, wer hier mit schnellen Konsequenzen rechnet. Ich denke, auch hier werden wir eine langsame Entwicklung sehen, denn man möchte den Michel, den schon angesprochenen, ja nicht überfordern. Ich denke, das Ganze wird sich jetzt durchaus noch das ganze Jahr hinziehen. Eventuell mit einem großen Finale im Herbst, das ich ja da schon seit längerem prognostiziere. Schauen wir mal, wie gesagt. Ja, heißt es weiter. Die Dokumente des Corona-Krisenstabs aus dem RKI zeigen multiples Versagen auf. Auch Karl Lauterbach muss Konsequenzen ziehen. Rücktritte wären natürlich etwas, was man erwarten würde. Aber, ich denke, so leicht darf es ihnen nicht gemacht werden. Und wer hier natürlich nach juristischen Konsequenzen ruft, dem muss klar sein, dass hier natürlich für eine neutrale Gerichtsbarkeit gesorgt werden muss. Auch das ist ein Thema, das wir uns immer schon wieder mal angesehen haben. So, und dann hat man noch einen wunderbaren Auftritt der Ethikrat-Vorsitzenden Büchs. Sie drohte den Medien, wie hier das Ganze analysiert wird. Ihr hängt mit drin, wenn ihr zu berichten beginnt. Auch das zeigt sehr, sehr deutlich, wie dünnhäutig man da an gewissen Stellen inzwischen geworden ist. Heißt, am 22. November 2023 war Professor Dr. Alena Bix zu Gast bei einer Veranstaltung des Presseclubs München. Ein kurzer Ausschnitt daraus verbreitete sich in den letzten Tagen viral. Es geht um eine wenig verklausulisierte Drohung an die Systemmedien, falls diese nun plötzlich beginnen würden zu recherchieren und vollständig über die Pandemie zu berichten. Ja, da sitzt man wohl in einem Boot. Und ja, hier noch ein kleines Zitat. Ich dachte, wir sind alle etwas klüger. Ja, so verdenkt man sich eben ab und zu. Nun gut, wo wir gerade bei den Protagonistinnen sind, wir blicken auf Ursula von der Leyen. Und auch hier ist es wieder die Berliner Zeitung, die der Meinung ist, dass es nun eng wird für die gute Dame. Strafermittler untersuchen Pfizer-Deal. Die Europäische Staatsanwaltschaft ermittelt offenbar erstmals direkt gegen Ursula von der Leyen. Es geht um ihre geheimen Chats mit Pfizer-Chef Albert Bourla. Ja, auch das dürfte ebenfalls interessant werden. Wir freuen uns alle auf die zweite Amtszeit der guten Frau. So, ja, ihr seht schon, die RKI-Files in aller Munde, zentrales Thema. Und Hier noch ein Spruch der dritten Dame. Göring-Eckardt über Corona. Aufarbeitung sollte nicht missbraucht werden. Ja, ich hoffe, da kommen keine bösen Stimmen von rechts. Die möchte man natürlich bei einer solch heiklen Sache überhaupt nicht haben. Auch hier, ja, das Framing noch bevor die ersten überhaupt etwas gesagt haben, muss man feststellen, dass ja auch nicht auf die Falschen natürlich gehört werden darf. Hätte man natürlich von einem Göring-Eckardt nicht anders erwartet. So, und wenn es um die rechten Stimmen geht, die man da überhaupt nicht hören möchte, ein kleines Beispiel. Absurd heißt es hier. Nutzer sammelte Corona-Zitate und steht nun vor Gericht. Unter dem Hashtag "Wir haben mitgemacht" erstellt ein Ex-Nutzer im Sommer 2022 eine Zitatensammlung mit zum Teil beleidigenden Äußerungen wie "Impfgegner sind Bekloppte", "Wer sich nicht impfen lässt, ist ein Idiot" oder auch "Lass uns Impfverweigerer mit dem Blasrohr jagen, Weidmanns Heil", die unter anderem von bekannten Persönlichkeiten stammen. Die Sammlung bringt ihn nun vor Gericht. Auch das zeigt mal wieder, wie die Dinge im besten Deutschland weiterhin zu funktionieren haben. Und ja, das Ganze wird nochmal unterstrichen vom Chef des Verfassungsschutzes Haldenwang. Die Meinungsfreiheit ist kein Freibrief für Verfassungsfeinde, nur dass wir uns alle auskennen. Ist der Verfassungsschutz zu präsent in den Medien, wird hier gefragt. Und handelt er als Gesinnungspolizei? Nein, denn die Meinungsfreiheit hat Grenzen, die verteidigt werden müssen. Ja, da sind wir uns mit der FAZ natürlich alle einer Meinung. Ja, das dürfte noch ein durchaus holpriges Aufwachen für alle werden. Werden, wir sind beim Werben, so rum. Doppeldeutige Botschaften heißt es hier. Mit diesem Plakat löst der BND sein Personalproblem. Ja, muss man zugeben, es ist witzig. Wir suchen Terroristen. Hier männlich, weiß, deutsch, männlich, weiblich, divers muss es natürlich heißen, finde sie mit uns, also auch der BND, sucht Personal. Wir haben ja schon seit längerem, dass hier händeringend weiter Fachkräfte gesucht werden, könnte man eventuell zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ja, wie gesagt, der Humor stirbt noch nach der Hoffnung. Ja, und zu diesem Thema blicken wir auf eine Aussage aus der UN, und zwar vom Staatschef von Botswana, Mokgweetsi Masisi. Jeden reinzulassen ist absurd. Afrikanischer Präsident wütet gegen Deutschland wegen dessen Migrationspolitik. Ja, jeden reinzulassen ist absurd. Kommt natürlich darauf an, was man vorhat. Wenn man gewisse Dinge vorhat, machen natürlich auch solche Politikbewegungen Sinn. So, ja. Damit blicken wir auf die Frage der Migration und ja, die Bild-Zeitung ist schockiert. Ausländerkriminalität erschreckend hoch, wer hätte es gedacht. Ja, Berlins Innensenatorin Iris Spranger und die Polizeipräsidentin Slowik, man kann sich's nicht erklären, wo hier diese ausufernde Kriminalität herkommt. Und hier ist dann, die Kriminalstatistik enthält eine Botschaft, die verschleiert wurde. Tut sich da eventuell der nächste Skandal auf? Wusste hier auch die jetzige Regierung und eventuell sogar auch die Vorgängerregierung mehr? Eventuell gibt es auch hier sehr, sehr bald einen teilgeschwärzten Bericht. Hier kommen wir zur besten Innenministerin Nancy Faeser. Hier heißt es, man war zu feige, der Bevölkerung ein paar Wahrheiten zu servieren. Nein, hier geht es nicht mehr um Corona, hier geht es um im Schutz im Kriegsfall, den man ja eventuell heraufbeschwört mit dem, was da gerade getrieben wird. Ja, es ist nach dem IS-Massaker bei Moskau, befürchten die deutschen Behörden Anschläge auch hierzulande. Ein langjähriger Katastrophenschützer erklärt, wie Deutschland aufgestellt ist, um die Folgen solchen Terrors zu bewältigen. Große Sorgen bereitet ihm ein anderes Szenario, das die Bundesrepublik überfordern würde. Ja, Frage ist hier, glaube ich, erlaubt. Welches zukünftige und aktuelle Szenario überfordert denn die Bundesrepublik in diesen Tagen nicht? Ja, damit blicken wir so ganz, ganz langsam in Richtung Moskau, wo eben dieser Anschlag stattgefunden hat. Es war die ISIS, da ist man sich am besten einig. Die ISIS hält sich da eher bedeckt und man weiß ja auch, wenn man sich in den letzten Jahren ein bisschen informiert hat, welche Ursprünge denn die ISIS haben könnte. Putin hat es gesagt, es ist ein großer Zufall mal wieder, dass die ISIS immer Feinde Amerikas zum Beispiel angreift. Und ja, Putin hat sich auch noch weiter geäußert. Schauen wir uns auch gleich an. Zuerst allerdings ein Blick auf Selenskyj, unseren Freund aus der Ukraine. Er befürchtet Rückzug der Streitkräfte wegen Blockade von US-Hilfen. Also auch hier wird mehr und mehr klar, dass man die Ukraine wohl fallen lassen wird, weil es einfach nicht mehr geht. Ja, man ist, egal wohin man blickt, pleite. Ich denke, so kann man das zusammenfassen. Egal, ob es um deutsche Hilfen geht oder US-amerikanische, da wird es wohl langsam ein Ende geben. Und diesem Ende wird natürlich ein Selenskyj leiden. Ja, es ist enorme Schäden an ukrainischem Stromnetz durch russische Angriffe. Es gab auch diese Meldung, dass Russland hier das Kontrollzentrum der Ukraine in Kiew zerstört haben soll. Habe ich jetzt keine Bestätigung, aber seit Tag 1 ist klar, wie diese Geschichte ausgeht. Was mich und andere durchaus wundert, ist, wie lange das Ganze dauert. Aber da wir die vollen Ausmaße dieser militärischen Sonderoperation, da spreche ich nicht nur von dem, was Moskau da veranstaltet, sondern eher von dem globalen Szenario, das sich da zeigt. Da wir nicht wissen, was hier wirklich notwendig ist und wie weit hier der Kampf im Untergrund, den ich ja ebenfalls immer wieder zitiert habe, vorangeschritten ist, wissen wir natürlich auch nicht, wie lange gewisse Dinge zu dauern haben oder auch nicht. Aber was wir ganz klar sehen können, ist, dass die Dinge, auch wenn es in der Ukraine oder um die Ukraine geht, ein Ende finden. Themen wie Biowaffenlabore, Burisma, Hunter Biden und so weiter spielen natürlich auch noch eine größere Rolle. Die Nord Stream-Explosion könnte man hier ebenfalls anbringen. Also auch hier sehen wir das nicht. Die amerikanische Machtelite, Regierung, wie auch immer man sie bezeichnen möchte, hier ein gewisses Problem mit der Ukraine bekommen werden, sondern auch europäische Regierungen, die hier natürlich erpicht drauf sind, dass die Ukraine diesen Krieg nicht verliert, aus Gründen, die in gewissen Schubladen natürlich weiterhin vor sich hinschlummern. So, dann hat die Bild berichtet, dass hier die Russen zum ersten Mal eine schwere volumetrische Detonationsbombe benutzt hat, 1500 Kilogramm Sprengstoff. Und ja, wie gesagt, wenn die Bild-Zeitung das natürlich so berichtet, dann muss es natürlich stimmen. Und hier ist es dann: Putins Spezialagenten griffen zuerst Deutschland an mit einer mysteriösen Schallattacke. Können wir uns erinnern, da gab es doch vor Jahren, 3-4 Jahren, in Havanna Angriffe auf, ich denke, das waren amerikanische Botschafter oder Botschaftspersonal. Auch damals hieß es schon, ja, die Russen war es, ein Leitspruch, der sich ja seitdem her bewährt hat. Werden wir schauen, ob wir da noch mehr zu berichten wissen in den nächsten Wochen. So, dann fordert Moskau von Kiew die Auslieferung des ukrainischen Geheimdienstchefs. Hier geht es ebenfalls um den Anschlag auf die Konzerthalle. Es, ohne da jetzt wirklich mit Fakten zu hantieren, soll wohl eine Spur, völlig überraschend natürlich, in die Ukraine vorhanden sein. Hier natürlich die große Frage, wer sind die Auftraggeber, die Geldgeber? Und ja, aufgrund gewisser Erfahrungen in den letzten Jahren sind sich da einige durchaus sicher, dass es da nicht viel Schuldige geben kann. ähnlich wie wir es zum Beispiel beim Nord Stream Anschlag gesehen haben. So, dann hat nicht nur Putin, sondern auch der Chef des russischen Geheimdienstes die Ukraine, die USA und Großbritannien beschuldigt, hier hinter diesem Anschlag auf oder in der Nähe von Moskau zu stecken. Wie gesagt, was wäre die größere Überraschung, wenn sie es gewesen sind? oder wenn sie es nicht gewesen sind. Also ich denke auch hier, ja. Die Dinge liegen wohl relativ klar auf dem Tisch, vor allem wenn es um russische Tische geht. Da hat er nicht erst seit diesem abgehörten Bundeswehr-Telefonat mitgekriegt, dass die Russen da durchaus ja sehr, sehr gut informiert sind, wenn es um gewisse Themen geht. So, dann gab es heute einen Anschlag in Damaskus, einen Angriff in Damaskus, bei dem der iranischer hoher Offizier getötet wurde. Und man schiebt das Ganze wohl Israel zu. Und Russland beschuldigt Israel vor allem wegen diesem unakzeptablen Schlag oder Angriff auf Damaskus, also auch im Nahen Osten, wird weiter gezündelt. Und hier ist es dann ja, nach Tod von General Iran droht Israel mit Vergeltung. Auch hier möchte man ja weiterhin einen eventuellen dritten Weltkrieg provozieren. Ja, gerade wenn es um gewisse Fragen rund um Jerusalem zum Beispiel geht. Ein großes Thema und die ein oder andere NZ-Sekte hat sich ja da in den letzten Jahren durchaus entsprechend positioniert. So, damit kommen wir zurück nach Deutschland. BKA zählt hunderte islamistische Gefährder in Deutschland. Ja, nach dem Terror von Moskau meldet sich der IS erneut. Das BKA zählt hunderte islamistische Gefährder in Deutschland. Wie die nach Deutschland gekommen sind, weiß man natürlich nicht. Dass hier Politik und Medien keinerlei Mitschuld tragen, sollte natürlich den meisten klar sein. So, und damit ein kleiner Beitrag von News. Auswärtiges Amt bewirbt auf Arabisch, wie leicht man den deutschen Pass bekommt. Ja, so langsam stellt man sich die Frage, ob das alles vielleicht sogar beabsichtigt ist und man sich einfach hier ein neues stimmfreudiges Volk zusammenstellen möchte. Das alte Volk, ja, ist irgendwie so rückwärtsgewandt und überhaupt nicht für neue Ideen, gerade wenn sie von den Grünen kommen, zu haben. Und ja, eventuell hat man sich da schon länger etwas überlegt. Stichwort Kalergi und so weiter, um das Ganze in Zukunft auch entsprechend gestalten zu können. Ja, böse Verschwörungstheorie. Natürlich, So, wir sind bei den bösen Verschwörungstheorien und da haben wir in der letzten Sendung, glaube ich, im Ticker gesehen, dass es da in Baltimore in den USA zu einem Vorfall gekommen ist. Ein Containerschiff ist in eine Brücke gefahren, diese ist dann relativ zeitnah zusammengestürzt und ja, da wurde natürlich kräftig geschwurbelt. War es ein Cyberangriff? War es ein ukrainischer Lotser, viele, viele Gerüchte, die man da gehört hat, alles nur Zufall mal wieder, auch das hat man gehört, dann hat man ja Vögel verschwinden sehen, also alles CGI, also gefälscht von vorne bis hinten. Ja, kann man hier überhaupt noch irgendetwas glauben oder nicht? Die einen behaupten, es waren die Bösen, die anderen behaupten, es waren die Guten. Macht euch euer eigenes Bild und seht die Dinge auch nicht so ausschlaggebend für euer Leben, denn ich denke, die wenigsten haben hier irgendetwas mit dem Hafen in Baltimore zu tun, wobei es natürlich für die USA ein sehr wichtiger Hafen ist, gerade für den Schiffsverkehr nach Europa und so weiter und so fort. Aber ich lasse es mal ohne Schwurbelei so stehen. Rein die zeitliche wenn wir sehen, wie kurz nach dem Anschlag in Moskau das hier passiert ist, dann kann man sich natürlich doch seine gewissen Gedanken machen. Viele, unter anderem auch General Flynn, haben im Vorfeld bereits von einem Black Swan Event gesprochen, das passieren wird. Das sehe ich jetzt nach fast einer Woche ebenfalls nicht. Und ja, nur um das Ganze komplett auch zu dokumentieren, also überhaupt, dass es stattgefunden hat, haben wir ein paar Meldungen dabei. 200 Tonnen schweres Trümmerteil nach Brückeneinsturz in Baltimore geborgen. Der Wiederaufbau soll bis zu 10 Jahren dauern. Ihr seht, die Amerikaner ähnlich. Schnell und fleißig wie die Deutschen, wenn es um Großprojekte geht. Und nichtsdestotrotz wird natürlich das ein oder andere Problem durch diesen Vorfall offensichtlich von einem Riesenproblem wird hier bei Zero Hedge zum Beispiel gesprochen. Die Einsatzschiffe für Notsituationen des Pentagons sind nun eingeschlossen, weil sie eben aufgrund dieses Zusammensturzes dieser Brücke nicht mehr ja, das offene Meer erreichen können. Das spricht natürlich durchaus dafür, dass das Ganze auch gewisse Zwecke erfüllt hat. Aber wie gesagt, da könnte man jetzt stundenlang drüber schwurbeln. Ist auch schon gemacht worden. Ich halte es hier kurz. Natürlich gibt es in diesen Zeiten wenig Zufälle, was hier tatsächlich genau dahinter steckt. Ich denke, hier darf sich jeder selbst seine Gedanken machen. Und ja, nur zu Gedanken. Wie soll ich sagen? Ein kleiner Gruß aus der Küche. Immer wieder schaffen es die Simpsons hier gewisse ja, Realszenarien, wenn sie denn real sind, schon im Vorfeld zu skizzieren. Und ja, hier heißt es, das ist eine Szene aus 1993, einer Folge. Also, was wissen die Zeichner, die Chefs bei den Simpsons, Matt Groening, der ebenfalls auch Epstein Island, glaube ich, sogar besucht hat. Wir haben Szenen aus Filmen, die von Obama produziert wurden, wo Ähnliches gezeigt wurde. Also das hier durchaus, ja, zu spekulieren, dass es einiges zu spekulieren gibt. Ich denke, das ist sehr, sehr offensichtlich, wie groß die tatsächlich Relevanz hier sein wird. Wird sich in den nächsten Tagen und Wochen vielleicht noch zeigen. So, ja, wo wir gerade bei gewissen Videos waren, die Simpsons, wie gesagt, die da in den letzten Jahren immer wieder sehr treffend die ein oder andere Szene bereits im Vorfeld gezeigt haben. Hier nur eine kleine Meldung. In den USA haben nun Bundesbeamte die Identität von YouTube-Benutzern eingefordert, die sich bestimmte Videos angeschaut haben. Das, wie das ganze Überwachungsthema, ein durchaus zweischneidiges Schwert, da ja, sich diese Dinge natürlich nicht nur gegen die Menschen richten könnten, sondern auch gewisse Verbrecher natürlich ja, dingfest machen könnten. Und wenn wir uns anschauen, was in den USA momentan los ist, P. Diddy und so weiter, dann kann man davon ausgehen, dass hier durchaus in den letzten Jahren, ähnlich wie es Trump ja auch immer wieder mal angekündigt hat, Beweise gesammelt wurden. Ich erinnere da auch immer ganz gern an all die Executive Orders, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Und kommen wir zu dem Mogul der Rap-Szene, Jean Diddy Combs. Und auch hier sind wir wieder beim Militär. Er beschuldigt die Bundesbeamten, wie Militärs agiert zu haben während der Razzia seiner Villen. Und er nennt das Ganze, die ganze Ermittlung, eine Hexenjagd. Auch hier könnte man natürlich sehr, sehr viel sagen. Es sieht wohl so aus, dass hier, und die Meldung hat man vor Wochen, Monaten schon, dass PTD hier, ja, in seinen Häusern Kameras aufgestellt hat, um eventuell gewisse Politiker, prominente Gäste in seinem Haus erpressen zu können mit den üblichen Methoden, eventuell ähnlich wie das ein Jeffrey Epstein getan hat. Und ja, mit diesem Jeffrey Epstein wird er da in gewissen Betrachtungen mehr und mehr in einen Topf geworfen. Hier heißt es von Cuba Gooding Jr. Über Rosa am Kokain. Ja, wir blicken auf den Zirkel von Sex, Drogen und Gewalt rund um P. Diddy. Also, da tut sich in den USA tatsächlich ein Skandal auf, der eventuell noch größer zu sein scheint als die Geschichte rund um Jeffrey Epstein. Und ja, auch die Bild-Zeitung springt mal wieder auf den Zug auf. Reiche Superstars, junge Frauen, Sex und Gewalt. Immer das gleiche Lied. Auch hier sehen wir, dass die ja, allgemeine Berichterstattung zu diesen Themen, die man ja, im alternativen Bereich seit mehreren Jahren wirklich eingehend betrachtet, immer größer wird und nun auch für die große Masse das Erwachen vorbereitet wird. Sehen wir zum Beispiel hier bei ProSieben. Usher, in P. Diddy's Villa hat der Sänger merkwürdige Dinge gesehen und das Ganze schon in den 90er Jahren. Gibt gewisse Gerüchte, dass Usher auch selbst Opfer von P. Diddy geworden ist. Ähnlich wie Justin Bieber kommen wir auch noch drauf. Und ja, das haben wir in der letzten 21 Uhr Bitcoin Podcast-Folge schon gesehen. Harry taucht in P. Diddy's Gerichtsakten auf. Also auch hier immer wieder Verbindungen zum englischen Königshaus, dass er selbst seine Probleme hat in diesen Tagen. Menschenhandel-Vorwürfe gegen Web-Mogul. Und so entwickelt sich die Story. Heißt es, Geheimnisse von Diddy's Milliardärs, Jungs Club. Der Rapper hat gerade regen Kontakt zur Wall Street Elite, ähnlich wie Jeffrey Epstein. Und ja, diese hat ihn als Genie bezeichnet, bevor hier eben die Ermittlungen wegen Menschen- und Sexhandel publik gemacht wurden. Also diese Story wird tatsächlich auch in den Mainstream-Medien hochgehalten. Und ja, die verlassen wir jetzt ein bisschen die Mainstream-Medien und blicken auf Pepes Friendzone. Und hier heißt es Justin Bieber, Diddy und Pizzagate. Also für diejenigen, die sich da noch ein bisschen tiefer in die Szenarien reinbegeben wollen. Aber auch hier sollte meistens klar sein, dass es natürlich ein durchaus harter Tobak ist, den man hier lesen kann. So, wir lesen auch Namen wie Ashton Kutcher, der wohl ebenfalls eine Vorladung erwartet, wegen seinem guten Freund Diddy und seiner der Ermittlung gegen ihn, wenn es um Sexhandel geht. Und ja, so schließen sich auch hier Kreise. Immer wieder Hollywood, immer wieder nicht nur die Filmindustrie, sondern vor allem auch die Musikindustrie. Kann man sich zum Beispiel auch, habe ich auch immer wieder mal darauf hingewiesen, die Geschichte rund um Laurel Canyon anschauen. Die Verbindungen in höchste Kreise, auch zu Militärs und so weiter und so fort. Und ja, hier ist es dann bei The Gateway Pundit, einem Hip-Hop-Cop, also ein Geheimermittler im Hip-Hop-Kreis, sagt, dass jemand in Jordi D. Combs inneren Kreis mit den Bundesbehörden kooperiert. Und ja, hier wird ähnlich vorgegangen wie bei Jeffrey Epstein. Sie benutzen hier das Epstein-Playbook, wie es hier heißt. Dass diese Dinge gerade jetzt rauskommen, in dieser Art und Weise, wie gesagt, all das für mich natürlich kein Zufall. Dann hat man in Miami noch P. Diddy's Drogenhändler verhaftet und ja, ebenfalls eigentlich größere Entwicklungen im Fall Epstein. Hier heißt es, wer sind die neuerdings aufkommenden Namen im Jeffrey Epstein-Fall? Und ja, hier gibt es aufgrund von Gerichtsakten und Berichten aus den Nachrichten eine Liste von prominenten Menschen, die die Insel von Jeffrey Epstein besucht haben. Und ja, auch hier wird wohl auch sehr, sehr bald öffentlich werden, wer halt tatsächlich eventuell sogar vielleicht mal angeklagt werden könnte. Ich erwarte hier, wie soll ich sagen, viele erwarten ja diesen großen Knall. Ich gehe nicht davon aus, dass wir den sehen werden, wenn wir uns die letzten Jahre anschauen. Nicht nur die Geschichte rund um Pizzagate und so weiter, auch die Geschichte mit Corona, der Ukraine-Krieg, all das, was wir gesehen haben, hat immer dazu geführt, dass die Menschen Stück für Stück erkennen, was hier gespielt wird. Und darum rechne ich auch in Zukunft damit, dass in den nächsten Monaten, dass wir nicht von heute auf morgen die große Änderung sehen werden, sondern dass wir sukzessiv wirklich erkennen dürfen, diejenigen, die es bis jetzt noch nicht gesehen haben, was hier gespielt wird. Und ähnlich geht es mir da auch mit den Lösungen, die jeder Einzelne für sich selbst empfinden darf. Auch da gehe ich nicht davon aus, dass wir von wem auch immer etwas präsentiert bekommen, was dann von heute auf morgen für alle passt. Und auch hier geht es darum, die Dinge langsam oder auch schnell, je nachdem, zu erkennen. Und auch hier ist das jetzt schon möglich. Wie gesagt, auch das ist natürlich ein Thema, das ich immer wieder anschneide. Ich weiß, da stoße ich bei vielen, vielen auf taube Ohren, aber es macht nichts. Der stete Tropfen füllt den Stein. Also wir haben P. Diddy, wir haben Epstein, wir hatten natürlich letzte Woche noch den Fall Nickelodeon, der, wie es hier heißt, von Kinderschändern infiltriert wurde. Das geht jetzt aus gewissen Berichten hervor. Hier berichtet die Mail, dass 5 verurteilte Kinderschänder und 2 weitere beschuldigte Pädophile hier am Set mit Kindern gearbeitet haben und das eventuell mal wieder auch hier nur die Spitze des Eisbergs. Alles natürlich Verschwörungstheorien und ja, einer der prominentesten Verschwörungstheoretiker auch aus der Corona-Zeit ist natürlich der amerikanische Präsidentschaftskandidat Robert F. Kennedy Jr., Neffe von John F. Kennedy, Sohn von Robert Kennedy. Und hier heißt es, der Neffe von John F. Kennedy will US-Präsident werden und verbreitet Verschwörungstheorien. Na sowas scheint gerade für US-Präsidentschaftskandidaten irgendwie gerade in Mode gekommen zu sein. Und ja, da müssen wir uns diesen Artikel anschauen. Kommen wir gleich nochmal runter. Hier heißt es, Trump der Nächste. Spekulationen um Sohn Barron, 18 Jahre alt und 2 Meter groß. Ja, und auch hier, man glaubt es kaum, heißt es in der Bild, verrückte Verschwörungstheorien. Der eine oder andere wird die Geschichte bereits kennen. In der Öffentlichkeit war es bislang auffällig still um den jüngsten Trump. In einem Mikrofon gesprochen hat er selten, auch wenn er gelegentlich bei Veranstaltungen neben seinen Eltern aufgetreten ist. Auch in den sozialen Medien sucht man vergeblich nach Barron Trump. Anders als seine Geschwister hatte kein öffentliches Profil. Dann heißt es hier aber weiter, im Internet kursieren auch deshalb die wildesten Verschwörungstheorien. Barron Trump soll ein Zeitreisender sein. Beleg, ein Buch aus dem Jahr 1888 mit dem Titel Reisen und Abenteuer des kleinen Baron, also nicht 2R, sondern 1R, Trump von Ingersoll Lockwood. Auch das, ein sehr interessanter Name. Ingersoll Lockwood kann man sich auch mal anschauen. Der Roman erzählt die Geschichte eines 10-jährigen Jungen aus Deutschland. Im Laufe der Geschichte wird er von einem reichen Mann aus Amerika gefördert, der, wie Trump heute, auf der Fifth Avenue in New York lebt und Don heißt. Ja, die Welt ist klein. Gemeinsam reisen nach Russland, betreten dort ein mysteriöses Portal, das sie in die Zukunft führt. Das Looking Glass lässt tatsächlich auch hier mal wieder grüßen. Ja, musste natürlich jetzt hier in die Sendung mit rein. Wir kommen zur Realpolitik. Trumps Social Media Unternehmen legt starken Börsenstart hin. Wir hatten ja die Situation jetzt mit diesem Gerichtsurteil in den Vereinigten Staaten. Also diese Strafe, die Trump zahlen müsste, von 0,5 Milliarden, ist dann runtergestuft worden auf 175 Millionen US-Dollar. Und Trump hat dann gesagt, er zahlt Cash. Und nun, wenige Tage später, sehen wir, dass er wohl auch hier weiterhin wirtschaftlich erfolgreich ist. Und es heißt hier sogar, Donald Trump ist jetzt reicher als George Soros. Ja, kleiner Funfact natürlich nur. Dann haben wir hier Trump-Video mit gefesselten Biden sorgt für Kritik. Was ist da los? In den USA muss sich der republikanische Präsidentschaftskandidat Trump wegen eines Wahlkampfvideos gefallen lassen, auf dem US-Präsident Joe Biden entführt und gefesselt zu sehen. Es geht natürlich überhaupt nicht, lieber Donald. So, die aufkommende Gefahr einer Wiederwahl von Donald Trump in Augen gewisser Beobachter, das Grundmotiv, alle Dinge, die man zu sehen, also die Verhinderung einer Präsidentschaft von Donald Trump, würde sogar einen Weltkrieg rechtfertigen. Natürlich, ihr wisst schon, alles nur hypothetisch. Aber ja, diese Wiederwahl muss natürlich verhindert werden mit allen Mitteln. Und nun heißt es hier, Biden bildet eine Superstruktur, um Trump davon abzuhalten, die Wahlen zu klauen. Ja, Also ja, das ist Trump und seine MAGA-Bewegung arbeiten seit Jahren daran, hier die Wahl 2024 schon im Vorhinein zu manipulieren. Und hier könnt ihr jetzt lesen beim Rolling Stone, wie das Team Biden plant, das Ganze zu verhindern. Ja, wir sind natürlich weiterhin auch hier auf der Seite der Guten. Und ja, dazu nochmal ein kleiner Blick nach Europa. EU-Kommission erlässt Anti-Desinformations-Leitlinien für soziale Medien und Suchmaschine. Wir wissen, Desinformation, das größte Problem im Jahr 2024. Und ja, auch hier sind es die Wahlen. Im Vorfeld der EU-Wahl hat die EU-Kommission mit Hilfe des DSA neue Anti-Desinformationsleitlinien für soziale Medien und Suchmaschinen beschlossen. Vorgesehen sind unter anderem prominente Faktencheck-Anzeigen und weniger Ausspielung von Inhalten, die diese als Desinformation eingestuft haben. Zudem sollen die Plattformen interne Teams für Wahlen einrichten. Auch hier hat wohl der ein oder andere schon etwas Muffensausen, hieß es früher, glaube ich. Natürlich müssen wir alle zusammenarbeiten, um die Integrität unserer Demokratie weiter schützen zu können. So, bleiben wir kurz bei der EU. Verarsche. Insider enthüllt fette Zubrote unserer EU-Politiker. Nico Semsrott saß 5 Jahre im EU-Parlament, jetzt reicht es ihm. Kurz vor Ende der Legislaturperiode räumt er mit intransparenten Geldflüssen auf. Ja, lass ich einfach so stehen. Ich denke, auch hier kann sich jeder seine Schlüsse selbst ziehen. Und ja, hier nochmal ein Artikel direkt vom Bundesministerium: Schutz der Europawahl vor hybriden Bedrohungen, einschließlich Desinformation. Ja, super Sache. Alles muss geschützt werden. So, und auch hier wissen wir, was war, wie so oft. Putin lässt Europas Öffentlichkeit mit Desinformation fluten. Ja, dieser Putin, überall seine Finger drin. Und wo wir gerade bei den Wahlen sind, auch in der Ukraine würden oder wären ja Wahlen angestanden. Und es wäre, wenn mich nicht alles täuscht, heute am 1. April gewesen. Nein, gestern, am Sonntag. In einer anderen Welt, in einer besseren Welt, natürlich hätte die Ukraine gestern gewählt, aber da es ja diesen furchtbaren Krieg gibt, hat man sich dazu entschieden, Zelensky einfach im Amt zu lassen. Oder die Wahlen ausfallen zu lassen, oder wie auch immer. Also, Zelensky, jetzt ungewählter Präsident, ist er dann überhaupt noch Präsident? Ist er. Also, jetzt nur rein hypothetische Frage. Ist er jetzt ein Diktator, weil er jetzt seit heute ungewählt ist? Ich weiß es natürlich nicht. Auch hier hoffen wir natürlich nur das Beste, dass auch in der Ukraine die Demokratie bald, bald wieder einziehen kann. So, Demokratie fällt uns natürlich sofort immer die Vereinigten Staaten ein. Biden sammelt auf Spendengala mit Obama und Clinton 25 Millionen Dollar. Ja. Obama und Clinton im Hintergrund. Ich denke, ja, zu dieser Personalie oder diesen Personalien muss ich nicht mehr viel sagen, außer vielleicht ja, zu Obama bzw. Frau Obama, die sich hier eventuell angesprochen fühlt. Biden wird angegriffen wegen seiner Erklärung, dass Ostersonntag ab jetzt nun der Transgender-Tag der Sichtbarkeit ist. Also da hat man sich wohl mal wieder, ja, sehr klar positioniert, was einem dann wirklich in der Politik wichtig ist. Und der eigentliche Schmäh kam dann heute. Biden kann sich nicht erinnern und streitet ab, dass er den Ostersonntag zum Trans Visibility Day gemacht hat. I didn't do that. Mal wieder ein klassischer Sleepy Joe. Nun gut, dazu noch ein Wort von Putin. Er sagt, solange er Präsident von Russland ist, wird es nicht weder Elternteil 1 noch 2 geben, sondern es wird immer Vater und Mutter geben. Und ja, da ist man sich auf einmal wieder ganz einig mit den Bayern. Genderverbot in Bayern tritt in Kraft. Von heute an ist gendersensible Sprache in Bayerns Behörden, Schulen und Hochschulen ausdrücklich verboten. Scharfe Kritik zum Trotz. Das ist natürlich ein Riesenskandal und alle Sternchen innen fühlen sich hier natürlich diskriminiert. Und ja, was soll man sagen? Eventuell hat auch ein Herr Söder kapiert, dass es ihm weniger Stimmen bringt, sich hier gewissen Ideologien anzuschließen. Vor allem natürlich ja, in den ländlichen Gebieten. Nun gut, soll nicht unser Thema sein. Wir bleiben allerdings in Deutschland, wo der ehemalige Kopf des vatikanischen Büros Der deutsche Kardinal Gerhard Ludwig Müller, haben wir auch schon öfter mal gehört, sich zu Bidens Nahostpolitik geäußert hat und er die Unterstützung Bidens für Kindesmord klar angegriffen hat und vorschlägt, dass Biden exkommuniziert werden sollte. Das wäre natürlich ein starkes Stück. Ich weiß nicht, ob es Biden noch merken wird. Und wo wir gerade bei starken Stücken sind, sie haben sich mal wieder ein Eigentor, sagt man, glaube ich, in dieser Branche geschossen. Frappierende Ähnlichkeit mit verbotenem Nazi-Symbol. Adidas streicht Rückennummer bei DFB-Trikot. Also dieses Trikot hat wirklich seine eigene Geschichte. Wir haben erst die Farbe, rosa hatten wir ja letzte Woche. Dann hatten wir hier Rüdiger mit seinem Finger. Und nun soll es die 44 sein, die man nicht mehr bestellen darf. Denn ja, sie hat wohl mit dem einen oder anderen Ausdruck aus der Vergangenheit eine zu große Ähnlichkeit. Wenn man sich noch den Namen entsprechend drucken lässt, und Adidas hat hier einen Riegel vorgeschoben, natürlich richtig so, dass man hier nicht verwechselt wird. Im Stadion ist er gerade Vorbereitung jetzt auch für die Europameisterschaft, und die Schuss soll schließlich schön bunt werden. Ja, dass bunt wird, braucht man natürlich auch gewisse Energie. Ob es reichen wird bis im Juni, werden wir sehen. Mehrere Kohlekraftwerksblöcke zu Ostern abgeschaltet. Grund hier mal wieder die Klimaziele. Auch hier geht Deutschland natürlich wieder voraus und schaltet sich am Ende des Tages dann wohl selbst ab. Unter der Führung natürlich unseres Wirtschaftsminister Habeck. Wachstumsprognose für Deutschland soll erneut gesenkt werden. Ja, alles auf Null setzen. Und ja, da haben wir hier immer wieder die gleiche Meldung. Während die Wirtschaft Lebewohl sagt, ist es vor allem natürlich der Bürger, der darunter leidet. Deutschland hat auf dem Papier jetzt mehr Arme als Polen. Ein linkes Spiel, heißt es hier, ist natürlich nicht jetzt politisch links. Klar, also das politisch links und das moralisch links hat natürlich nichts miteinander zu tun. Genauso wenig wie rechts und recht etwas miteinander zu tun haben können, sonst würde das ganze System überhaupt nicht erklärbar sein. Egal. So, ja, da kommen wir ganz langsam zum Ende. Haben wir jetzt das Osterwochenende hinter uns und haben den Sahara-Staub genießen dürfen. Da gibt es ja ebenfalls krudeste Verschwörungstheorien, von magnetisch bis über Schwefeloxid, habe ich jetzt gelesen. Ja, auch hier darf sich jeder selber überlegen, ob das jetzt viel schlimmer ist als das, was sonst hier am Himmel zu betrachten ist. Nicht ganz unbedenklich, schreibt hier der ORF. Dieser Staub sei gesundheitlich nicht so bedenklich, so Pongratz weiter. Laut WHO ist er zwar auch nicht ganz unbedenklich, aber Staub aus Verbrennungsprodukten ist natürlich der kritischere. Natürlich ist es viel kritischer. Natürlich. Naja, wir leben noch. So, bleiben wir ein bisschen beim Thema. Warum sich bei einer totalen Sonnenfinsternis die Wolken auflösen? Ja, die Wolkenbildung am Firmament natürlich ein Thema für sich, sage ich mal. Schauen wir uns doch an. Und wieso ist es jetzt ein Thema? Die Sonnenaktivität nimmt mal wieder zu. Wir befinden uns in der ersten Phase. Im Maximum haben wir auch von einem anderen Solarsturm gehört, der alles lahmlegen wird und so weiter. Also auch hier werden die Narrative natürlich weiter bedient. Und ja, hier das heutige Titelbild muss ich nochmal mit reinnehmen, weil es jetzt nicht hier nur von der Gateway Pundit wie letzte Woche transportiert wird, sondern tatsächlich von T-Online. Tennessee will ein Gesetz gegen Chemtrails, was in meinen Augen inzwischen auch durchgegangen ist, auf Grundlage einer Verschwörungserzählung. Ihr merkt, die Dinge kommen ganz, ganz langsam in Bewegung. Und ja, Verschwörungstheorien auch zum Thema 8. April, mal wieder der 8., mal wieder eine Sonnenfinsternis. Und diese soll vor allem in Nordamerika zu sehen sein. Und da haben wir noch diese Meldung hier. CERN wird den mächtigsten Partikelbeschleuniger der Welt während der Sonnenfinsternis im April testen, um unsichtbare Materie zu finden, die im Geheimen unser Universum befehligt oder das Kontrolle über unser Universum hat. Was auch immer das sein mag, eventuell möchte man hier wieder mal das ein oder andere Portal öffnen, wird sich zeigen. Ja, damit blicken wir auf das viel zitierte Black Swan-Ereignis. Und hier heißt es, die NSA antizipiert ein potenzielles Black Swan, also ein schwarzer Schwan, Quantencomputing oder ein Quantencomputer-Durchbruch. Also ein Quantencomputer, der so mächtig ist, dass er alles, was in dieser Welt berechnet werden kann, berechnen kann und damit viele, viele Prozesse auf Null setzen wird und vor allem natürlich auch unseren lieben Bitcoin. Ein Gerücht, das sich da seit Jahren hartnäckig hält. Wenn der Quantencomputer da ist, kann er Bitcoin ja, mit einfachsten Mitteln ausrechnen und daher ist Bitcoin per se wertlos. Ja, lasse ich nicht so stehen, denn das ist natürlich ein riesengroßer Unfug in meinen Augen. Da es beim Bitcoin-Mining auf eine Sache ankommt, in diesem Fall ist es nämlich die aufgewendete Energie und beziehungsweise die Rechenleistung. Und wenn die Rechenleistung steigt, dann steigt auch ganz einfach die Schwierigkeit der zu findenden oder die Schwierigkeit, einen Bitcoin-Block zu finden, steigt damit. Und so ließe sich das relativ leicht adjustieren. Im schlimmsten Falle müsste man das Ganze über eine Softwareänderung angleichen. Aber ja, das sind die Argumente, die seit Jahren kursieren und die immer wieder dazu führen, dass Leute Bitcoin von Anfang an ablehnen. Und ja, hier natürlich die Frage, die Gefährdung von Bitcoin durch Quantencomputer kann man sich anschauen im Internet. Wie gesagt, ein Bitcoiner hat davor nicht lange Angst. Ich sag's mal so. Ja, eine weitere Theorie, die da immer wieder ja, angebracht wird. Alte Theorie erhält neue Nahrung. Hat die NSA Bitcoin erfunden? Das ist ein eigenes Thema, wie weit die amerikanischen Dienste und auch das Militär überhaupt bei der Entwicklung von Bitcoin eventuell aktiv auch mitgeholfen haben, wie weit wir hier eventuell sogar einen Plan sehen, die Welt zu retten. Sei mal dahingestellt. Fakt ist, dass eine ja, der grundlegenden Technologien von Bitcoin, die SHA 256 Verschlüsselung von einem Mitarbeiter der NSA im Jahr 2001 erfunden wurde, was einer von vielen, vielen Entwicklungsschritten oder Erfindungen war, die ja, zur Entwicklung von Bitcoin geführt hat. Kann man ja so sehen. Es spielt allerdings überhaupt keine Rolle, wer Bitcoin tatsächlich erfunden hat. Wenn man das Wesen von Bitcoin erkannt hat, dann wird man feststellen, dass niemand, wirklich niemand Macht hat, Bitcoin für seine Zwecke zu verändern. Was man verändern kann, was man manipulieren kann, ist die öffentliche Wahrnehmung. Das wird gemacht. Was man manipulieren kann, was man verändern kann. Wenn man denn genug Bitcoin oder bereit ist, genug Bitcoin zu verlieren, dann kann man auch den Preis bis zu einem gewissen Grad manipulieren. Aber wie Bitcoin arbeitet, wie Bitcoin ja, für die Menschen tatsächlich da sein kann, das kann niemand verändern. Und jeder, der was anderes behauptet, sollte sich eventuell die Dinge nochmal entsprechend durchlesen. Es gibt diesen Spruch und der trifft bei Bitcoin wunderbar zu. Erst ignorieren sie dich, dann verlachen sie dich, dann bekämpfen sie dich und am Schluss hast du gewonnen. Wir sind gerade irgendwo zwischen Phase 3 und 4, je nachdem, wem man da momentan zuhört. So, ja, der muss noch mit rein. Mal wieder ein Klassiker von Pravda, die es immer wieder schaffen, einen drunter zu setzen, in meinen Augen. Aufdeckung, der schockierende Beweis, dass Bitcoin ein CIA-Projekt ist. Ein wunderbarer Artikel hier, wie gesagt. Seid vorsichtig, wem ihr folgt. Ich denke auch, das ist eine Sache. Und inzwischen können wir sogar so weit gehen, dass wirkliche Mainstream-Blätter, wie zum Beispiel das Handelsblatt, darüber schreibt, dass der hohe Stromverbrauch von Bitcoin, das sogenannte Proof of Work, wichtig ist. Das zeugt tatsächlich schon von einem gewissen Verständnis, ähnlich wie wir es immer wieder bei der Presse sehen, von der guten Beate Lammer, von Abandon bis Sue, also von Abandon bis Zoo, 24 Wörter für ein Vermögen, habe ich hier mit reingenommen, um zu vergegenwärtigen, dass es der zentrale Punkt bei Bitcoin halten ist, dass man diese Wörter eben kennt und entsprechend sichert. Und jeder, der irgendwas anders erzählt, jeder, der oder überall, wo man diese Wörter nicht erhält, erhält man im Endeffekt auch keine Bitcoin, hält man keine Bitcoin. Wer seine Seed-Wörter kennt, verfügt über seine Bitcoin. Punkt. Ziel ist, dass kein Fremder Zugang hat, man selbst und die Erben aber schon. Das ist natürlich ein Thema für sich, das dann ein bisschen in die Tiefe natürlich geht, aber erstmal ist es so, wer die 24 Wörter hat, hat Bitcoin. Wer keine 24 oder 12 Wörter hat, 18 Wörter hat, hat diese eben nicht. Und das wollte ich hier dann nochmal klarstellen. Dieses orange Zäpfchen, das ich da angedeutet habe im Titel, es ist nicht allzu dick heute, aber ich denke, dass es dem einen oder anderen durchaus entweder rektal oder intravenös inzwischen eingefügt werden sollte, weil was man da auch immer wieder liest, wie hanebüchen hier das sogenannte Wissen über Bitcoin ist. Aber auch hier lässt man natürlich in jedem die Zeit, die er braucht, denn am Ende des Tages wird Bitcoin für viele, 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 viele Menschen eine Erlösung sein. Heute, in 10 Jahren, man wird sehen. So, und dann noch zwei, drei Meldungen aktueller Natur. Heißt es, jemand hat gerade Bitcoin im Wert von 1,1 Milliarden US-Dollar gekauft. Das Ganze bei 70.000 Euro. Und hier wird die Frage gestellt, eine weitere Nation, die hier Bitcoin kauft. Edward Snowden hat es ja angedeutet, dass sich eine größere Nation wohl outen wird dieses Jahr. Und auch das in meinen Augen nur eine Frage der Zeit. Und ja, die EZB wird es nicht sein. Glaube ich, könnte man durchaus eine Wette platzieren. Auch wenn jetzt hier ein Bitcoin-Logo in der Nacht auf der Fassade der Europäischen Zentralbank mal wieder platziert wurde. Da gibt es einen, ob es eine einzelne Person ist oder eine Kuh, eine Gruppe von Menschen, weiß ich jetzt nicht. Auf alle Fälle hat man sich so einen größeren Bitcoin-Scheinwerfer gekauft, also ähnlich wie damals das Batman ist auch nicht schlecht, Batman-Logo. Und ja, man reist da von Stadt zu Stadt, um die Nachthimmel entsprechend zu beleuchten. Ja, wie gesagt, es wird kommen, so oder so, auch wenn wir eventuell hier und da den Umweg über einen Goldstandard nehmen werden. Wie gesagt, wird sich alles zeigen. In Utah hat nun der Gouverneur den Schatzmeister die Macht gegeben, die Gelder des Staates mit Gold und Silber zu schützen, zu decken. Also das ist kein Goldstandard, aber man kann hier die Liquidität natürlich durch gewisse Edelmetalle natürlich sicherstellen. Und was soll man sagen dazu? Das ist natürlich alles besser als das, was wir momentan hier mit diesem luftgedeckten Fiat-Geld haben. Aber ja, auch ein Bitcoin ist natürlich, auch ein Goldstandard ist natürlich schon mal gescheitert. 1971, dann gab es das Goldverbot in den USA. In den 30er Jahren die 6102-Attacke, wie es auch genannt wird. Und ja, jeder, das sage ich immer wieder, jeder, der mit Bargeld anfängt und nur auf das Bargeld schwört, ich sehe das schon ein, dass man damit anonym zahlen kann und so weiter und so fort, aber nur wirklich im Mensch-zu-Mensch-Kontakt. Also alles, was ich übers Internet kaufe, geht nicht mit Bargeld natürlich. Und was natürlich Bargeld nicht bieten kann, ist der Inflationsschutz. Und jeder, der sich schon mal angeschaut hat, wie es in der Weimarer Republik gelaufen ist, jeder, der die Bilder aus Venezuela, aus Zimbabwe und so weiter kennt, der weiß, wie wertlos Bargeld tatsächlich werden kann. Und davor kann dich niemand schützen. Und das ist der Punkt, den ich nicht verstehe, dass das nicht verstanden wird, dass Bargeld zwar wunderbar ist, wenn man es in der Tasche hat und wenn es einen gewissen Wert hat, wenn man hier Euros und US-Dollar in der Tasche hat, ist es natürlich eine andere Sache, als wenn man türkische Lira in der Tasche hat, klarerweise. Nur ist es kein grundlegender Unterschied im Wesen des Geldes, sondern einfach ein zeitlicher Vorsprung, den die Lira, den der Zimbabwe-Dollar, der Bolivar in Venezuela hat, im Gegensatz zum Euro und zum Dollar, die einfach nur ja, langsamer fallen. Aber sie fallen unweigerlich und sie werden auch ja, im Vergleich zu anderen Werten, vor allem zum Bitcoin, ins Unermessliche bzw. auf Null fallen. Ja. Nun gut, dann haben wir eben noch den ein oder anderen Gold-Fan und der wird sich natürlich über solche Meldungen freuen. Hoffnung auf sinkende Zinsen. Goldpreis steigt auf neues Rekordhoch. Wo sind wir jetzt? 2262 Dollar. Kann man einfach mal ein bisschen Spaß machen. Die Entwicklung von Bitcoin die letzten 15 Jahre einfach eine Grafik sich anschauen und die Entwicklung an preislicher Natur von Gold. Und ja, da kann man sich mal fragen, ob man da wirklich aufs richtige Pferd gesetzt hat. So, und ja, auch ein weiteres Argument gegen den Bitcoin. Er ist ja so volatil und hat sich jetzt, ja wie gesagt, in den letzten 15 Jahren von 0 Dollar auf 70.000 Dollar volatiliert. Furchtbare Sache natürlich. Und ja, ein großes Thema natürlich jetzt im April, vor allem das Halving, das jetzt am 20. Laut den Berechnungen ansteht. Ja, und ja, diese Volatilität wird sich erst einrenken, wenn andere Assets einfach auf Null gegangen ist. Und volatil, auch das gilt es zu verstehen, ist der Bitcoin ja nur im Vergleich zu den sinkenden Fiat-Währungen. Bitcoin ist absolut stabil, wenn man ihn ja, mit dem Bitcoin vergleicht. Ein Bitcoin ist ein Bitcoin und ein Bitcoin ist stets ein fester Teil von 21 Millionen, der niemals verbessert werden kann, wie das bei allen anderen Währungen und auch beim Gold eben möglich ist. Wie viel Papiergold ist da draußen unterwegs? Da gibt es eine Schätzung von der hundertfachen Menge, die eben mit Gold-Derivaten und ja, wie sagt man da, Zertifikaten hier den ganzen Goldmarkt eben aufgebläht haben und ja, wer weiß tatsächlich, wie viel Gold im Umlauf ist? Niemand. Ganz einfach. Bei Bitcoin ist es eben so einfach. Und ja, jetzt zum Schluss haben wir gedacht, was ist es? Eindrücklichste, was ich diesbezüglich präsentieren kann. Und da ist mir dann tatsächlich nur eines eingefallen, habe ich hier noch nie gezeigt. Und zwar sind das ja, die Worte auf Papier gebracht von Satoshi Nakamoto aus dem Jahr 2008. Bitcoin, eine Peer-to-Peer oder ein Peer-to-Peer-elektronisches Cash-System. 9 Seiten, 10 Seiten, indem er hier, ja, den Bauplan für Bitcoin skizziert hat, für jedermann offen und frei ja, einzusehen, zu verstehen und vielleicht mag der ein oder andere ja, sich einfach mal diese acht Seiten, ohne die Referenzen sind es 8 Seiten, anschauen. Ist ein bisschen mathematisch natürlich, aber auch sehr viel Text dabei, der durchaus verständlich ist. Und ja, das wäre es gewesen. Und wie gesagt, jeder, der keine Meinung zu Bitcoin hat, den das nicht interessiert, alles gut. Alles gut. Aber jeder, der sich zu Bitcoin äußert und das Ganze mit einer ja, schon auffällig unqualifizierten Meinung, dem empfehle ich doch ja, einfach nur um sich in Zukunft nicht weiter zu blamieren, sich mal ein bisschen zu bilden, um dann zumindest ja, fundiert schimpfen zu können. Allerdings ja, gibt es sehr, sehr wenig Menschen. Ich kenne keinen, die sich wirklich eingehend mit Bitcoin beschäftigt haben und das am Ende des Tages nicht gutheißen möchten. So, ja, das wäre es gewesen. Grüne Tüten, rote Pillen. Und ein kleines oranges Zäpfchen zum Schluss. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Wer mich denn unterstützen möchte, kann das gerne tun. Vielen, vielen Dank für alle, die das ja, in der Vergangenheit getan haben. Und ja, ich denke, wir werden uns relativ bald auch wieder hören. Also ihr mich. Zumindest. Und bis dahin wünsche ich eine gute Nacht. Es ist durchaus schon ein bisschen fortgeschritten. Eine schöne Woche. Und ja, lasst euch halt nicht verarschen. Mehr gibt's da auch nicht zu sagen. Alles, alles Liebe. Macht es gut. Der Sunny ist draußen. Thank you.